Gut, die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist eigentlich die Frage, wie soll man sie gescheit anreden? Sie haben so viele Namen, man könnte sie als Pater Knauer anreden, man kann sie als Professor, Doktor, nur Professor, nur Doktor. Wie hätten Sie es denn gern?
Entweder Herr Knauer oder Pater Knauer, beides geht.
Klingt recht, recht unkompliziert, okay.
Ja.
Wie kommen wir denn dazu, dass wir die Ehre haben, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen? Ich meine, Sie sind im Moment aus Belgien angereist, also nicht direkt um die Ecke.
Ja, es gibt, glaube ich, einen früheren Studenten von mir, einen guten Freund, der Lehrer an Ihrer Schule ist.
Und der wiederum einen Schüler hat, mit dem ich recht nahe verwandt bin, mein Sohn oder unser Sohn. Und dann haben wir hin und wieder neugierige Fragen gestellt, die dann dazu ausliefen, dass man sie anfragen kann.
Ja.
Mit Professor, mit Doktor, mit SJ, ganz einfach nur, wie kommt man von Belgien, wenn man vorher in Frankfurt war, wieder mal nach Darmstadt?
Also in Frankfurt, da habe ich Fundamentaltheologie doziert. Das ist in der Theologie das Fach, bei dem man fragt, worum geht es beim Glauben im Grunde, damit man den Wald vor lauter Bäumen sieht. Ich bin nach meiner Emeritierung von meinem Ordensprovinzial, ich bin Jesuit, nach Belgien geschickt worden. Da hatte ich auch schon studiert und arbeite jetzt am Foyer Catholique Européen. Das ist ein Gemeindezentrum, ein katholisches Gemeindezentrum für EU-Angestellte. Und da bin ich mit den Spaniern zugange.
Und weil das ja auch eine Fremdsprache ist, kommt dazu an diesem Abend eine weitere hinzu, die Sie erlernen werden, nämlich die freievangelische Fremdsprache.
Ich habe meine Doktorarbeit über Gerhard Ebeling geschrieben, der einer der bedeutendsten Lutherkenner war. Und so kommt es, dass ich ein katholischer Lutherfan bin.
Also, aber wir wollen Sie heute Abend nicht zum Protestanten konvertieren, sondern ich denke, Sie haben auch gestern Abend in dem kleineren Kreis schon gemerkt, selten beißen wir, aber hin und wieder stellen wir Fragen und wir freuen uns auf diesen Abend.
Vielleicht noch etwas vorweg. Ich bin der Überzeugung, dass der Glaube an Jesus Christus, wo immer er wirklich besteht, wo er bedeutet, auf sein Wort hin glauben wir, dass Gottes Liebe zu uns die Liebe ist, mit der er seinem Sohn von Ewigkeit her zugewandt ist, dass wir in diese Liebe aufgenommen sind. Dass Gott uns also nicht liebt, mal mehr, mal weniger, sondern Gott hat nur eine einzige Liebe, die vom Vater zum Sohn von Ewigkeit her, und diese Liebe gilt uns. Wer so an Jesus Christus glaubt, dieser Glaube ist, wo immer er besteht, ein und derselbe. Es mag sprachliche, gegenseitige Missverständnisse geben, aber in Wirklichkeit ist auch die Vielzahl der Sprachen eigentlich ein Reichtum. Und jetzt beginne ich mal meinem Vortrag, unseren Glauben verstehen im Matthäus-Evangelium, da heißt es beim Gleichnis vom Sämann, wer das Wort aufnimmt und versteht, der bringt viele Frucht. Und beachten Sie, da steht nicht, der soll dann Frucht bringen, sondern der tut's. Verstehen ist also möglicherweise etwas ganz, ganz Wichtiges. Vielleicht beginne ich mit einer ganz kleinen Geschichte. Im Noviziat, also in den ersten beiden Jahren nach dem Ordenseintritt, machen wir Jesuiten immer ein Praktikum in einem Krankenhaus, so als Hilfspfleger. Ich war im Binger Kreis Heiliggeisthospital. Einmal wurde ein kleiner Junge zu einer Operation gebracht und der sagte zu seiner Mutter, bevor er dann in den Operationssaal hineingebracht wurde, du Mutti, der liebe Gott ist doch immer bei mir. Das ist ein Wort, das ich ganz erstaunlich fand. Und ich erzähle Ihnen einmal ganz kurz, was mir im Laufe von mehr als 40 Jahren an diesem kleinen Wort alles aufgegangen ist. Das beginnt zunächst mal damit, das ist ja eine ungeheuer einfache Aussage. Und sie lässt sich gar nicht noch überbieten. Es gibt nichts noch Größeres. Der kleine Junge wollte nicht sagen, also geht die Operation gut aus, sondern er wollte wohl sagen, was auch immer geschieht, ich bleibe in Gottes guter Hand. Dagegen gibt es nichts. In der Form der Rückfrage, er will sich etwas erneut bestätigen lassen, da drückt sich aus, dass er diesen Glauben nicht aus sich selber hat, sondern dass er ihn überliefert bekommen hat, dass er ihn gesagt bekommen hat. Der Glaube kommt vom Hören, von der gehörten Botschaft, heißt es im Römerbrief. Und die gehörte Botschaft, das Hören, kommt vom Wort Christi, das steckt da drin. Der Junge stellt das nicht in Frage, dass Gott bei ihm ist, sondern eigentlich möchte er sich eine Gewissheit bestätigen lassen. Wie er sich ausdrückt, kann uns helfen, etwas über die theologische Sprache oder die Glaubenssprache zu erkennen. Eigentlich gebraucht er ein Gleichnis, nämlich die Erfahrung, die er hat, wenn er mit seinen Spielsachen hingebungsvoll spielt, weil die Mutter in der Nähe ist, er kann ganz sorglos sein. Diese Erfahrung, die wird jetzt transparent auf eine tiefere Geborgenheit, die auch dann gilt, wenn die Mutter jetzt nicht mit in den Operationssaal hinein kann. Ich habe sicher 10 weitere Jahre gebraucht, bis mir aufgegangen ist, dass in diesem Wort des 5-jährigen Kindes eigentlich so etwas wie eine Gottesdefinition steckt. Er versteht nämlich offenbar Gott als den, der in allem, was geschieht, der Mächtige ist. So dass, wenn Gott bei mir ist, dagegen keine Macht der Welt ankommt. Auch was wir unter Wort Gottes verstehen, kann man sich an diesem Wort des Kindes klar machen. Wort Gottes nennen wir ein menschliches Wort, das von Jesus herkommt, das wir weitergeben. Wenn eine Mutter ihrem Kind den Glauben weitergibt, von diesem Wort behaupten wir, darin kommt das zum Ausdruck, was Gott uns sagen will. Wort Gottes im eigentlichen Sinn ist die Weitergabe des Glaubens. Der Sinn der Heiligen Schrift ist genau das, dass Eltern ihren Kindern den Glauben weitergeben können. Und in dem Sinne ist dann die Heilige Schrift Wort Gottes. Und Glaube, der kleine Junge hat als Erfahrung seine Krankheit, die Angst vor der Operation. Und gegen diese Erfahrung hält er sich an das Wort, das die Mutter ihm gesagt hat. Ich meine, dass in diesem kleinen Satz sogar die ganze Kirche drin steckt. Wenn es wahr ist, dass Kirche das fortdauernde Geschehen der Weitergabe des Wortes Gottes ist, dadurch wird sie konstituiert. Und man hat den Glauben nicht aus sich selbst, man bekommt ihn gesagt. Unser Glaube ist auf das Wort gerichtet. Ich finde ganz faszinierend, dass der kleine Junge so richtig davon von Gottes Gnade spricht. Sie ist nämlich nicht das, was wir erst mühsam erlangen müssen, sondern sie ist der Ausgangspunkt. Gott ist bei mir. Und alles andere, unsere Werke, kommen nur als Frucht und Folge überhaupt in Frage. In dem Doch, da steckt noch einmal die Gewissheit des Glaubens, die eigentlich sogar der Erfahrung trotzt, der Angst trotzen. Darum geht es im Glauben. Und das Wort immer ist ein ganz faszinierendes Wort. Das meint nämlich nicht nur zu jeder Zeit, es meint auch an jedem Ort, wo immer ich bin. Und es meint sogar die Ewigkeit. Wir haben solche Worte in unserer Sprache, die eine so tiefe Bedeutung haben können. Im Deutschen haben wir einen wunderschönen Ausdruck, der liebe Gott. Französisch sagt man le bon Dieu, der gute Gott. Unser deutsches Wort, der liebe Gott, will eigentlich so etwas sagen wie einander gut sein, dass wir auf Gott vertrauen und Gott uns seine ganze Liebe geschenkt hat. Ich finde weiter faszinierend an unserem christlichen Glauben, dass ihn streng genommen jeder mit eigenen Worten weitersagen kann und es ist doch dieselbe Sache. Schließlich, in dem Wort des Kindes steckt sogar auch ein Trost für die Mutter. Und mir hat jemand anders einmal erzählt, eine Frau aus Brasilien, glaube ich, die eigentlich, als sie nach Deutschland geheiratet hatte, dann ziemlich von der Kirche weg war, aber mit ihrem Töchterlein manchmal ein Abendgebet gebetet hat, ohne sich viel dabei zu denken. Und die erzählte mir, dass ihr Kind auch vor einer Operation ungefähr das zu ihr gesagt hat und dann ist ihr überhaupt erst aufgegangen, was sie dem Kind, ohne es selber deutlich zu wissen, eigentlich weitergesagt hatte. Das mag so eine ganz kurze Einleitung sein. Ich finde es ganz erstaunlich, dass ein Kind den Glauben in einer Weise ausdrücken kann, dass man sein Leben lang daran zu denken bekommt. Und jetzt fange ich an, mehr ganz theologisch zu reden. Vielleicht, verzeihen Sie mir jetzt einen Vergleich. Vielleicht wissen Sie alle, was russische Eier sind. Sie sehen es ja auch auf dem Bild. Und ich habe mal einen naturwissenschaftlichen Vortrag gehört, wo der Mann sagte, also wenn Sie russische Eier herstellen wollen, dann müssen Sie die Eier erstmal hart kochen, dann können Sie die Schale entfernen, dann können Sie sie halbieren oder in Scheiben schneiden, auf Salat legen, dann mit Kaviar versehen, wunderbar. Aber wenn Sie irgendwas in einer anderen Reihenfolge machen, dann wird nichts draus. Dann kriegen Sie nie russische Eier zustande. Das gilt in jeder Wissenschaft, dass man also die Fragen in der richtigen Reihenfolge stellen muss. Dann gehen die Dinge sehr einfach. Das gilt auch in der Theologie. Und deshalb fange ich mal mit einer ganz schlichten Frage an, womit beginnt denn eigentlich christliche Theologie? Und vielleicht stimmen Sie mir auch zu, dass man eigentlich erstmal der christlichen Botschaft begegnen muss. Ich muss Menschen begegnen, die mir Christus verkünden, dann kann ich anfangen, über ihn nachzudenken. Also ich muss der christlichen Botschaft begegnen. Und die christliche Botschaft, die stellt ja eine Behauptung auf. Sie behauptet, Wort Gottes zu sein. Und sie bittet uns um Gehör, weil sie beansprucht, uns von dem, was vielleicht die Wurzel alles Bösen in der Welt ist, nämlich letztlich eine Angst um sich, dass der Glaube, die christliche Botschaft, aus der Macht dieser Angst befreien kann und deshalb bittet sie um Gehör. Aber die Behauptung, Wort Gottes. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären noch nie einem Christen begegnet und das wäre jetzt das erste Mal, dass Sie hören, da behauptet jemand Wort Gottes zu haben. Dann wäre doch vermutlich Ihre erste Frage, wer ist denn das überhaupt? Gott? Ist das nicht eine wichtige Frage? Wer ist Gott? Und dann kann ich fragen, wie kann man Gott ein menschliches Wort zuschreiben? Ist ja vielleicht auch nicht so ganz selbstverständlich. Fragen wir, wer ist Gott? Und da gibt es gleich eine gewisse Schwierigkeit. Sie haben ja alle schon mal gehört, dass man immer sagt, Gott fällt nicht unter unsere Begriffe. Er ist größer als alles, was wir denken können. Er kann nicht Gegenstand von Schlussfolgerungen sein. Er ist unbegreiflich. Wie kann ich dann überhaupt von ihm reden? Was machen wir da? Ich meine, wir sollten einfach die christliche Botschaft selber befragen. Unser Glaubensbekenntnis beginnt ja damit, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Vielleicht sind Sie jetzt ganz überrascht, wenn ich sage, das bedeutet nicht, ich glaube, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Das bedeutet es nicht. Was kann es denn dann bedeuten? Ich verstehe es so. Ich glaube an Gott, das heißt ja bereits nicht bloß, ich meine, dass er existiert, sondern ich glaube an Gott heißt eigentlich, ich vertraue auf ihn. Ich glaube an Gott in der Hingabe des Herzens. Und dann folgt eigentlich die Definition Gottes. Wer ist er? Der Schöpfer der Welt. Und das halte ich für eine Vernunftaussage und keine Glaubensaussage. Und das muss ich Ihnen natürlich erklären. Was heißt es eigentlich, dass wir geschaffen sind? Eigentlich bedeutet das, dass die Welt solcher Art ist, dass sie gar nicht existieren kann ohne. Jetzt bringe ich mal das Wort Gott. Und Sie sehen da jetzt einen grünen Bogen. Unter den Bogen gewissermaßen fällt die ganze Welt. Alles von Gott Verschiedene ist Gegenstand unserer Vernunft. Da wird nichts geglaubt. Und wenn wir von Gott sprechen wollen, dann müssen wir von uns sagen, wir wären ohne ihn gar nicht. So dass unsere Gottesdefinition ganz schlicht lautet, er ist der, ohne den nichts ist. Alles, was existiert, hat mit ihm zu tun. Entweder alles oder gar nichts. Der Grund unserer Rede von Gott ist die Wirklichkeit der Welt, von der wir sagen, sie geht ganz und gar darin auf, dass sie ohne Gott nicht wäre. Deshalb der Pfeil, der drückt aus eine Beziehung. Und der Pfeil ist so breit, weil er die ganze Wirklichkeit enthält. Und jetzt haben wir auch schon eine Antwort auf die Frage, wie können wir denn überhaupt von Gott sprechen, wenn er gar nicht unter Begriffe fällt? Die Antwort lautet, eigentlich was wir von Gott begreifen, ist immer nur unser geschaffen sein. Wir begreifen das von Gott Verschiedene, nämlich die Welt, die das ist, was auf ihn verweist. Und wir sind geschaffen, genau in dem Maß, in dem wir sind. Wenn man traditionell sagt, die Welt sei aus dem Nichts geschaffen, dafür kann man genauso gut sagen, sie sei total geschaffen. In allem, wohin sie sich vom Nichts unterscheidet. Also restlos. Die Welt ist Gott gegenüber ein restloses Bezogensein auf ihn und ist trotzdem das von ihm Verschiedene, was ohne ihn nicht sein kann. Ich meine, dass wir damit auf die Frage geantwortet haben, wie man von Gott sprechen kann, nämlich nur eigentlich nur hinweisend, indem wir von der Welt sagen, von allem, was existiert, von uns selbst, könnte ich mein Geschaffensein beseitigen, dann bliebe nichts von mir übrig. Unser Sein, so wie wir sind, so wie Sie hier sitzen und atmen und zuhören, unser Sein und unser Geschaffensein ist total dasselbe. Geschaffensein ist keine zusätzliche Eigenschaft. Das ist einfach unsere Wirklichkeit selbst. Das ist der Grund unserer Rede von Gott. Das, was ich bisher gesagt habe, klingt ja fromm. Trotzdem könnte man bei diesem Bild doch eine Sorge bekommen. Sie sehen nämlich, dass Geschaffensein eigentlich bedeutet, dass die Welt vollkommen darin aufgeht, ohne Gott nicht sein zu können, dass Gott selbst nicht von der Welt abhängig ist. Eigentlich müsste man sogar sagen, diese Beziehung der Welt auf Gott, die ist einseitig. Die Welt geht völlig in dieser Beziehung auf, aber Gott wohnt im unzugänglichen Licht, heißt es im ersten Timotheusbrief. Gott wohnt im unzugänglichen Licht. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt und bewusst ist, dass Luthers gesamte Theologie unter dem Vorzeichen der Frage steht, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und diese Frage liegt nicht daran, dass er einen sehr strengen Vater gehabt zu haben scheint, sondern die hängt schlicht damit zusammen, dass Geschaffensein eigentlich eine einseitige Beziehung mit Gott ist und noch nicht Gemeinschaft mit Gott besagt. Und Luther hat sehr existenziell erfahren, dass überhaupt keine Leistung der Welt ausreicht, Gemeinschaft mit Gott zu begründen. Also ich kann noch so sehr mich anstrengen, noch so große weltliche Vollkommenheit erreichen. Das ändert nichts daran, dass Geschaffensein eigentlich eine einseitige Beziehung ist. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Martin Luther war seines Zeichens, seiner nach heutiger Berufsbezeichnung müsste man sagen, er war ein Alttestamentler. Und es liegt wahrscheinlich an seiner Kenntnis des Alten Testaments, dass ihm Folgendes aufgegangen ist. Es gibt im Hebräischen für alle Verben eine Verbform, die nennt man hifil. Und das ist ungefähr wie wenn man im Deutschen zu dem Wort trinken die Verbform tränken bildet. Tränken heißt trinken machen. Das geht im Hebräischen mit fast allen Verben. Und Luther hat erfasst, wenn Gott gerecht ist, dann macht er gerecht. Wenn Gott weise ist, das bedeutet für uns, dass er Weisheit schenkt. Und dass also dies alles von Gott ausgeht. Was machen wir also mit unserem Problem, wenn wir nur die Welt haben, unter unsere Begriffe fällt nur die Welt, das ermöglicht hinweisende Rede von Gott, aber besagt noch nicht Gemeinschaft mit Gott. Wie kommt Gemeinschaft mit Gott zustande? Und jetzt möchte ich eine ganz wichtige Grafik zeigen. Wenn wir Christen beten, in der katholischen Kirche bezeichnen wir uns mit dem Kreuzzeichen. Wir beginnen Gebete im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir werden getauft in dieser Weise. Das muss ja ungeheuer wichtig sein, wenn das geradezu das Eingangstor zum Glauben ist. Worum geht es in unserem Glauben an den dreifaltigen Gott? Und dieses Bild will nun darstellen, wenn Gott von der Welt nicht abhängig werden kann, sondern die Welt völlig aufgeht in ihrer Abhängigkeit von ihm. Wie kann man sagen, dass Gott uns zugewandt ist? Und da lautet eigentlich die Antwort, die wir Jesus verdanken. Wir seien in eine Liebe von Gott zu Gott. Die Liebe des Vaters zum Sohn, des Sohnes zum Vater von Ewigkeit her. Wir seien in diese Liebe aufgenommen. Wir Christen sagen eigentlich sogar, Gott hat keine andere Liebe als die, die von Ewigkeit her zwischen dem Vater und dem Sohn besteht und die wir den Heiligen Geist nennen, die selber Gott ist. Und der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um uns das zu sagen, denn das kann man nicht an der Welt ablesen. Das hat nicht sein Maß an der Welt. Also wir lassen uns sagen, dass wir in die Liebe des Vaters zum Sohn hinein geschaffen sind, dass das unsere tiefste Wirklichkeit ist. Und wir haben also Gemeinschaft mit Gott in der Tat nicht aufgrund unserer Verdienste, nicht aufgrund von irgendwelchen Werken, sondern weil Gott auch auf unserer Seite ist, weil wir in die Liebe des Vaters zum Sohn aufgenommen sind. Ich möchte Ihnen das in einer ganz, ganz schlichten Weise erläutern, wie mir das selber deutlich geworden ist. Als ich Theologie studierte, da hatte ich einen Theologieprofessor, der so immer vom geschichtlichen Handeln Gottes sprach. Gott greift in die Welt ein, hier und da. Und ich habe ihn mal gefragt, aber wie geht denn das zusammen damit, dass doch große Theologen wie Thomas von Aquin bereits gelehrt haben, die Abhängigkeit der Welt von Gott, das ist eine einseitige Beziehung, in der die Welt völlig aufgeht. Also Gott lässt sich nur definieren, indem ich von uns sage, wir wären ohne ihn nicht. Alles, was existiert, verdankt sich ihm, solcher Art ist er. Wie kann man da so einfach von einer Beziehung Gottes auf uns sprechen? Mein Professor hat mir gesagt, also diese Rede von der Absolutheit Gottes, Sie werden nie über die Absolutheit Gottes predigen, das ist gar kein christliches Denken. Aber das konnte ich eigentlich nicht ihm abnehmen. Und dann habe ich mich erinnert, als 10-jähriges Kind, ganz am Ende des Krieges, habe ich einmal lesen dürfen in einem Tagebuch meiner eigenen Mutter, das sie nach der Geburt meines älteren Bruders geführt hat. Und ich habe hier von dieser Seite nur eine sehr schlechte Kopie. Ich lese Ihnen da mal etwas vor. Also was da blau ist, das ist, glaube ich, das Wichtige. An meiner Mutters 55. Geburtstag, also am Geburtstag der Großmutter, am 8. September, mein Bruder war damals ein Jahr alt, fuhr ich mit dir zur Überraschung nach Karlshorst, dessen Vorort von Berlin. Ich setzte dich mit einem Vergissmeinnicht-Sträußchen vor die Korridortür und stellte mich beiseite. Da ich vorher ein Paket geschickt hatte, ahnte meine Mutter nichts von unserem Kommen und war so überrascht und erfreut, dass sie vor Freude weinen musste, als sie dich da sitzen sah. Was dieses Bild aussagt, das können wir, glaube ich, auch zum Beispiel im Römerbrief finden, wo es heißt, dass wir Abba, Vater rufen, dass Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat und wir in ihm rufen, aber Vater. Da haben sie genau dasselbe, wie dieses Kind von sich aus eigentlich noch gar nicht richtig reden kann. Es hat den Blumenstrauß wahrscheinlich mit einem Da überreicht. Und das Kind hat vielleicht gar nicht geahnt, dass es selber Ausdruck, wie ein neuer Ausdruck der Liebe war, die zwischen den beiden Großen schon immer bestanden hat. Meine Mutter und meine Großmutter waren immer ein Herz und eine Seele. Ich würde also sagen, wir könnten unsere Situation vor Gott mit der Situation dieses Kindes vergleichen, das in die Liebe des Vaters zum Sohn aufgenommen ist. Ich gehe nochmal zurück auf unser Bild. Vielleicht ist Ihnen hier aufgefallen, die zwei verschiedenen Farben. Mit denen hat es Folgendes auf sich. Das Schwarze, die Welt, alles von Gott Verschiedene. Das ist Gegenstand unserer Vernunft. Und ich würde sogar sagen, unser Geschaffensein, das ist Gegenstand unserer Vernunft. Dass man die Welt widerspruchsfrei letztlich nur so erläutern kann, dass man sagt, alles, was existiert, ist eine Einheit von Gegensätzen, die man widerspruchsfrei nur erläutern kann, wenn man sagt, das Ganze ist ein restloses Bezogensein auf, in restloser Verschiedenheit von. Das Rote, das ist, da beginnt der Glaube. Denn wir sagen, Gottes Liebe zu uns, die hat nicht an uns ihr Maß. Unser Geschaffensein ist identisch mit unserem Sein. Wir sind genau in dem Maße geschaffen, in dem wir sind. Und unser Sein, das ist Gegenstand der Vernunft. Aber der Glaube beginnt, wenn wir sagen, wir sind von Gott geliebt. Wir haben Gemeinschaft mit Gott und wir müssen nicht aus der Angst um uns selber leben. Ich erläutere noch ein klein wenig mehr, was also eigentlich Geschaffensein bedeutet. Vielleicht ein erster Hinweis. Die Welt ist aus dem Nichts geschaffen, damit wird nicht vom Urknall geredet. Vorher war nichts und plötzlich ist dann was da. Sondern eigentlich meinen wir mit Geschaffensein die gegenwärtige Welt. In allem, worin sie sich vom Nichts unterscheidet, ist sie so, dass sie ohne Gott nicht wäre. Das Wort Geschaffensein, das umfasst auch alle möglichen Erklärungsweisen für die Welt. Eine Welt, die seit je existieren würde, zeitlich, im zeitlichen Sinn, die wäre geschaffen. Die wäre das, was ohne Gott nicht sein kann. Eine Welt mit einem zeitlichen Anfang. Auch von ihr würden wir sagen, sie sei das, was ohne Gott nicht sein kann. Eine Welt ohne Entwicklung. Wenn unsere Welt solcher Art wäre, würden wir trotzdem sagen, sie ist geschaffen. Stellen Sie sich vor, eine Welt sozusagen, deren Ereignisse immer wiederkehren, wäre geschaffen. Selbst eine sich entwickelnde Welt, Evolution, wenn Gott der ist, ohne den nichts ist, dann kann auch Evolution nur geschaffen sein. Und selbst angenommen, die Ordnung der Welt wäre das Ergebnis eines gewaltigen Spiels von Zufall. Auch der Zufall kann nur als geschaffen überhaupt existieren. Also geschaffen sein ist keine Alternative zu anderen Welterklärungen, sondern umfasst alles. Wenn Gott der ist, ohne den nichts ist, dann ist damit im Grunde volle Freiheit gegeben, Naturwissenschaft zu betreiben, also hinzuschauen, wie denn jetzt diese geschaffene Welt wirklich ist. Und wenn wir feststellen, da spricht alles dafür, dass es eine sich entwickelnde, eine sich entfaltende Welt ist, dann werden wir sagen, auch diese Entwicklung kann ohne Gott nicht sein. Da gibt es also keinen Gegensatz, nicht die Spur eines Gegensatzes zwischen glauben, dass wir in Gottes Liebe, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott und der Anerkennung der Wirklichkeit unserer Welt. Wenn wir gebrauchen ganz häufig das Wort, in Gebeten sprechen wir vom allmächtigen Gott. Auch da wäre es gut, dass wir nachdenken. Viele Leute stellen sich unter allmächtig vor, dass Gott halt alles Mögliche könnte, was wir uns nur ausdenken, sodass wir gleichsam unserer Fantasie keine Grenzen setzen müssen. Aber das nenne ich eine bloß potenzielle Allmacht, wo man ja nie wüsste, ob es jetzt auch macht, was wir uns vorstellen. Ist das unser Glaube? Oder verstehen wir allmächtig viel radikaler, indem wir sagen, alles, was geschieht, ist in seiner Macht. Nichts kann ohne ihn existieren. Das hat Jesus so ausgedrückt, kein Haar fällt von eurem Haupt ohne den Willen eures Vaters. Nichts kann ohne Gott existieren. Ist doch viel radikaler. Und ich glaube, also viele fromme Menschen rechnen mit Eingreifen Gottes in die Welt, sozusagen, dass dann ein Knick in den Lauf der Welt hineingebracht wird. Ich denke, dass man da viel zu gering von Gott denkt, wenn man meint, er könne jederzeit eingreifen. Weil wir ja in Wirklichkeit sagen, dass alles so, wie es geschieht, bereits vollkommen in Gottes Hand ist. Also so, wie die Welt tatsächlich ist, ist sie bereits das, was ganz in seiner Macht steht. Nichts kann existieren überhaupt ohne ihn. Und dann erweist sich auf einmal, dass diese vermeintlich fromme Vorstellung, dass Gott hier und da eingreift, die als ganz unzureichend, weil sie ja vorauszusetzen scheint, dass dann sonst die Welt ihren eigenen Lauf geht, unabhängig von Gott. Und dann ist von der Allmacht Gottes viel zu gering gedacht. Wir sagen, alles, was existiert, geht bereits vollkommen darin auf, ohne ihn gar nicht sein zu können. Es gibt keine noch größere Abhängigkeit von Gott als eine vollständige. Deshalb, Sie sehen, wie sich die Welt da ständig verändert. Genauso ist sie die Welt, die in Gottes Hand bereits ist. Und deshalb sprechen wir Christen eigentlich in einem etwas anderen Sinn von Eingreifen Gottes. Wir sagen nämlich, dass es durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes Wort in der Welt gibt und dass Gott in diesem Wort sich selber schenkt. Verborgen ist er zwar immer da, aber dass unsere Herzen von Gottes Geist erfüllt sind und wir also Menschen sind, die aus einem tiefen, letzten Vertrauen leben. Das ist die Weise, wie Gott sich der Welt schenkt. Das ist die Weise, wie er sich offenbart. Vielleicht mag es helfen, dass wir noch einen Augenblick über Dreifaltigkeit Gottes sprechen. Man sagt ja immer, das sei das grundlegende Glaubensgeheimnis. Und dann denken viele Leute, ein Glaubensgeheimnis, das ist grundsätzlich etwas, was man nicht versteht. Aber das geht auch mit dem Begriff Wort Gottes nicht zusammen. Wenn Gott uns durch die Menschwerdung des Sohnes in menschlichem Wort etwas sagen will, dann will er doch verstanden werden. Wie könnte unser Herz gewiss werden, wenn wir gar nicht verstehen, was wir glauben? Das kann doch nicht sein. Was ist eigentlich in unserem christlichen Verständnis ein Glaubensgeheimnis? Geheimnis. Ich würde sagen, etwas, was man nicht an der Welt ablesen kann. Dass Gottes Liebe zu uns hat nicht ihr Maß an der Welt, dann kann man sie nicht an der Welt ablesen. Sie muss einem gesagt werden. Und die einzige Weise, sie als wirklich zu erkennen, ist der Glaube selber. Also im Glauben vertrauen wir darauf, in die Liebe Gottes zu Gott aufgenommen zu sein. Aber wie kann man jetzt sagen, wir glauben nur an einen Gott und nicht drei Götter? Und trotzdem sprechen wir von drei Personen. Mir hilft dafür der folgende Vergleich. Für uns Menschen bedeutet ja Person sein eigentlich unsere grundlegende Fähigkeit, uns selber gegenwärtig zu sein. Also um uns selber zu wissen, über uns selber zu entscheiden, das ist so etwas wie eine Selbstpräsenz. Und wenn ich versuche jetzt, das Neue Testament mit seiner Rede von Vater, Sohn und Heiligem Geist nachzubuchstabieren, dann könnte ich sagen, also wir sprechen hinweisend von Gott, von einer ersten Person. Wir können vielleicht gleich das Wort Vater gebrauchen. Moment, nein. Moment, das... ich fange nochmal. Einen ganz kleinen Augenblick. Ich fange nochmal damit an. Also wir sprechen von einer ersten Selbstpräsenz in Gott. Dann sprechen wir von einer zweiten Selbstpräsenz, die die erste voraussetzt. Und wir sprechen von einer dritten Selbstpräsenz. Und dafür können wir jetzt auch die Worte Vater, Sohn, Heiliger Geist gebrauchen. Und dann können wir sagen, der Vater ist Selbstpräsenz der einen Wirklichkeit Gottes. Der Vater ist Gott, ganz und gar. Auch der Sohn ist Selbstpräsenz der einen Wirklichkeit Gottes. Auch der Heilige Geist ist Selbstpräsenz derselben Wirklichkeit Gottes. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Logisch, schwierig ist daran nichts. Und wenn wir von der Menschwerdung des Sohnes sprechen, vielleicht zuerst ein einziger Satz, von dem ich meine, dass die ganze christliche Botschaft darin zusammengefasst ist. Die kann man in einem Satz zusammenfassen, wo alles, was wir glauben, drinsteckt. Das ist dieser Satz. An Jesus, der ein Mensch war, als den Sohn Gottes glauben, das heißt, dass wir über uns etwas sagen, sonst sprechen wir gar nicht von seiner Gottessohnschaft in dem Sinne, in dem sie gemeint ist, dass wir nämlich aufgrund seines Wortes darauf vertrauen, dass wir und nicht bloß wir, sondern die Welt aufgenommen ist in die ewige Liebe von Gott zu Gott, des Vaters zum Sohn. Eine Liebe, die wir den Heiligen Geist nennen, die selbst Gott ist. Das glauben wir. Und wenn ich frage, wie sich das auswirkt, dann können wir dieses Bild gebrauchen. Für mich ist das die Formulierung der Rechtfertigungslehre, dass unser Verhältnis zu Gott darin besteht, dass wir auf unser Geliebtwerden vertrauen und dass dann unsere Werke nicht auf Gott gerichtet sind, sondern auf den Mitmenschen. Luther konnte das ungefähr so formulieren, dass er sagte, nicht die Früchte machen den Baum gut, sodass man an einen schlechten Apfelbaum schöne rotbäckige Äpfel anbinden könnte. Das nutzt gar nichts. Sondern nur ein guter Baum bringt gute Früchte. Sodass Gerhard Ebeling sagen konnte, dieser Satz, der Glaube allein rechtfertigt, das ist eine Kampfparole für gute Werke. Willst du gute Werke sehen, dann muss der gute Früchte, dann muss der Baum gut sein. Nur solche Werke sind vor Gott gut, die aus dem Geborgensein in seiner Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit ihm hervorgehen. Und das ist der Sinn der ganzen Rechtfertigungslehre. Wenn ich jetzt die beiden Bilder, die wir eben gebraucht haben, von der Dreifaltigkeit, ich könnte damit auch ein wenig erläutern, was wir unter Menschwerdung verstehen. Dass wir nämlich sagen, der Mensch Jesus in seiner menschlichen Selbstpräsenz, Jesus hat ein menschliches Bewusstsein, einen menschlichen Willen, eine menschliche Selbstpräsenz, aber in dieser Selbstpräsenz ist er hineingeschaffen, in die Selbstpräsenz des ewigen Sohnes Gottes. Deshalb kann er uns in menschlichem Wort sagen, was Gott uns zu verstehen geben will. Also der Begriff Wort Gottes setzt streng genommen, um verstehbar zu werden, die Menschwerdung Gottes voraus. Überhaupt könnte ich sagen, der Inhalt des Wortes Gottes, Dreifaltigkeit Gottes, Menschwerdung des Sohnes, Sendung des Heiligen Geistes in unsere Herzen, dieser Inhalt erläutert nur, wie dieses Wort tatsächlich als ein Wort verstanden werden kann, in dem Gott sich selber schenkt, seine Gegenwart gibt. Welche Rolle spielt bei all dem die Kirche, ihre Gemeinschaft? Ich meine, man könnte Kirche definieren als das fortdauernde Geschehen der Weitergabe dieses Wortes, das wir Jesus verdanken, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, dass Gott uns zusammen mit ihm ansieht. Ich habe mal in Montreal ein Graffito an einem U-Bahn-Eingang gesehen, das lautete, You have an appointment with God. Not church. Tell the world. Das war so ein bisschen antiklerikal gemeint, würde ich sagen. Aber wenn Sie es genau anschauen, würde ich doch sagen, dass tell the world, das ist genau die Kirche. Das ist der wirkliche Sinn der Kirche. Dass sie etwas weiter sagt, was eigentlich der ganzen Welt gilt. Sie kennen vielleicht das, also wenn Sie katholische Bekannte haben, kennen Sie vielleicht diesen Satz, außerhalb der Kirche kein Heil, der doch über Jahrhunderte hin durchaus kirchlich Allgemeingut war und dessen wir uns heute, sollen wir uns dieses Satzes schämen? Bedeutet der tatsächlich, dass es sozusagen nur die Christen von Gott angenommen sind und der Rest nicht? Wären wir dessen froh? Oder bedeutet der Satz etwas ganz anderes? Nämlich, es gibt kein anderes Heil als das von der Kirche verkündete, das darin besteht, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat. So schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, so Vers 20, 21. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Und die Aufgabe der Kirche ist eigentlich, das weiterzusagen. Und wer könnte etwas Größeres sagen von Gott, als dass seine Liebe zu uns ewig, unendlich, unbedingt ist Und ich entnehme daraus eine ganz hilfreiche Regel für die Theologie. Alle Aussagen in Bezug auf Gott, die steigerungsfähig wären, können nur falsch sein. Von Gott sprechen wir nur dann richtig, wenn das, was wir sagen, keine Steigerung mehr zulässt. Wenn ich sage, meine ganze Existenz ist so, dass sie ohne ihn nicht wäre, wer kann das noch steigern? Wenn ich sage, Gottes Liebe zu uns ist eine Liebe von Gott zu Gott, wer kann das noch steigern? Jetzt noch ganz kurz abschließend eine kleine Erläuterung zur Frage, wie sich eigentlich Vernunft und Glaube zueinander verhalten. Wir hatten das bereits gesehen mit unserem ganz wichtigen Bild. Der Unterschied zwischen Glaube und Vernunft war das. Also alles von Gott Verschiedene ist Vernunftgegenstand. Und der Glaube beginnt, wenn wir sagen, und Gott schenkt seine Gegenwart. Wir sind in seiner Liebe aufgenommen. Wie verhält sich dann also Glaube und Vernunft im Einzelnen zueinander? Ein erstes Bild. Man kann den Glauben nicht auf Vernunft stützen, denn er ist eine Gewissheit, die größer ist als alle Vernunftgewissheit. Aber die Vernunft hat für mich die Funktion eines Filters gegen Aberglauben. Und deshalb ist es gut, wenn unsere Vernunft möglichst kritisch ist, engmaschig. Dann bleibt aller Aberglauben draußen. Und das ist ein Dienst, den die Vernunft dem Glauben erweist. Ein anderer Dienst, den die Vernunft dem Glauben erweist, ist, dass sie eigentlich aufweist, dass unser Glaube nicht die Struktur eines Sammelsuriums hat. Ich glaube dies und außerdem noch was und dann gibt es noch weitere Dogmen und ich muss noch was glauben. Und man weiß nie so recht, ob man jetzt alles zusammen hat. In Wirklichkeit gilt der Glaube an Jesus Christus. Die vielen Aussagen, die können eigentlich nur eines entfalten. Unsere Gemeinschaft mit Gott. Dass wir im Letzten geborgen sind. Dass Gottes Liebe zu uns nicht ihr Maß an uns hat, sondern ewig und unbedingt ist. Das können die vielen Glaubensaussagen nur entfalten. Irenäus von Lyon im 2. Jahrhundert hat mal formuliert, da der Glaube ein und derselbe ist, hat keiner mehr, der viel über ihn sagen kann, und keiner hat weniger, der vielleicht nur einen einzigen Satz sagt. Das Wort des Kindes, Mutti, der liebe Gott ist doch immer bei mir. Das ist bereits der ganze Glaube. Da wird nichts hinzugefügt, sondern immer nur erläutert und entfaltet. Aber unser Glaube hat eine ungeheuer einfache Struktur. Ich meine, dass es im Glauben letzten Endes darum geht, dass Gott will, dass wir nicht uns von der Angst um uns selber leiten lassen. Dass die Angst der Menschen um sich ihre Macht verliert. Und daraus gehen dann, würde ich sagen, auch gute Werke hervor. Und aus Glauben entsteht immer neue Gemeinschaft. Und vielleicht schließe ich mal für den Augenblick, wenn ich es jetzt auf meiner Liste gleich finde, mit einer Definition der Kirche, die ich bei Martin Luther gefunden habe und von der Sie vielleicht selber eine Erfahrung haben. Was ist die Frucht des Wortes Gottes, wenn nicht die Vervielfachung der Glaubenden, Multiplicatio Fidelium, die Vervielfachung der Glaubenden, extensive und intensive, der Zahl nach, der Ausdehnung nach und der Tiefe nach, dem Verstehen nach. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir unseren Glauben verstehen, weil er erst dann das Herz wirklich überzeugen kann. Und jetzt, Sie sind ja eine evangelische Kirche. Und alles, was ich Ihnen gesagt habe, ich bin also katholisch, aber ich nehme trotzdem an, dass zwischen uns kein Gegensatz besteht, dass Sie dasselbe glauben, dass Sie auch darauf vertrauen, Gottes Liebe kann nicht ihr Maß an mir selber haben. Sie kann nicht wechselhaft sein. Wir vertrauen darauf, dass Gottes Liebe zu uns die Liebe ist, in der er seinem Sohn zugewandt ist. Sodass wir also sagen als Christen, wir stehen zusammen mit Jesus vor Gott. Und jetzt, die Jesuiten, ich bin also ein Jesuit, Gesellschaft Jesu heißt dieser Orden. Zur Zeit von Ignatius war das unerhört, dass ein Orden sich so nennt. Die katholischen Orden sind gewöhnlich nach ihren Gründern benannt, Benediktiner, Franziskaner, Dominikaner. Da kommt jetzt einer und sagt, also wir heißen Gesellschaft Jesu. Um sich zu verteidigen, hat einer der Mitbegründer des Ordens gesagt, wieso, das steht doch in der Heiligen Schrift. Im 1. Korintherbrief, ich glaube 1,6 oder 1,9, Gott ist getreu, der uns berufen hat zur Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Und in der Vulgata, im lateinischen Text, steht, qui vocavit nos in societatem Jesu, in die Gesellschaft Jesu. Aber das ist ja ein ganz allgemein kirchlicher Grundsatz, sodass unser Ordensname Gesellschaft Jesu eigentlich gar kein Ordensname ist, sondern ein Programm in der Kirche, daran zu erinnern und das immer wieder zu unterstreichen, dass für alle Christen Christsein darin besteht, zusammen mit Jesus vor Gott zu stehen, in die Liebe des Vaters zu ihm aufgenommen zu sein und daraus zu leben. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.